We will make Schlager great again.
Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make Schlager Great Again, dem Schlager-Podcast. Wie immer bin ich heute nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Schönen guten Abend, Herr Vogel. Hi.
Guten Abend, Herr Kaiser. Das bezaubernd ist wahr, aber trotzdem sehr nett, dass Sie es ausgesprochen haben. Ich freue mich auch sehr, 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 wieder mit Ihnen heute Abend zu sprechen. Aber wir sind ja nicht alleine, oder?
Ja, wir sind wieder mal nicht alleine, nachdem wir ja schon, glaube ich, letzte Woche den Patrick von Lebendig da haben, machen wir heute mal ein kleines Experiment, denn eigentlich sind wir ja so ein bisschen, sind wir ja ein Schlager-Podcast, nicht nur eigentlich. Heute haben wir einen Gast, den wir eingeladen haben, weil er einfach oder zusammen mit seinem Projekt super interessante Musik macht. Eine Kombination, die ist, glaube ich, so, ja, es wird uns gleich vielleicht selber sagen, sehr, sehr selten nur gibt. Mir ist es zumindest nicht bekannt. Nämlich dort wird Klassik mit Deutschrap oder mit Hip-Hop verbunden. Die Sprache ist von 1 hoch 6 und zu Gast haben wir den Michi. Hallo Michi.
Hallo, hallo Herr Kaiser, hallo Herr Vogel.
Hallo Michi. Ja, Michi. Schön, dass du da bist.
Genau, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, bei euch zu sein. Sehr gut.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind ja normalerweise ein Schlager-Podcast. Jetzt haben wir mit dir, beziehungsweise du bist ja nicht allein, also du bist alleine heute Abend bei uns, aber du bist ja nicht allein mit deinem Projekt, Band, 1 hoch 6. Ein sehr, sehr interessantes Projekt, denn ihr macht etwas, was es so, glaube ich, sehr, sehr selten gibt. Ihr verbindet klassische Musik mit Deutschrap oder mit Hip-Hop. Mit was ist es eigentlich? Ist es Deutschrap? Ist es Hip-Hop? Eher Deutschrap wahrscheinlich.
Ja, der Begriff ist ja eh so, den kann man ja irgendwie in den Raum werfen und dann macht jeder damit, was er will. Ich würde sagen, es ist der Grundbeat ist Hip-Hop und das, was wir drauflegen, das wissen wir, glaube ich, manchmal selber auch nicht so genau. Also es ist auf jeden Fall, also wir fangen immer an mit Hip-Hop, klar, das ist der Grundbeat, den wir haben und den wir so auch genau spielen.
Und sowas gibt
aber,
es ja.
Aber ja, wie du sagst, in der Form gibt es das mit Sicherheit sehr wenig oder wir kennen es einfach nicht. Wenn man es so mal einfach irgendwie betrachtet, ist es nichts anderes, was auf den ersten Blick andere Hip-Hop-Bands oder Rap-Acts auch machen. Also wir arbeiten einfach mit Material, was die musikalische Geschichte uns hergibt. Ich glaube, was 1 hoch 6 da groß unterscheidet, ist, dass wir nicht, so wie man es im Rap macht, Samples benutzen, indem wir dann per Beat Machines einfügen, sondern wir spielen mit klassischen Musikern zusammen und spielen vorwiegend in klassischen Konzerthäusern. Das ist so ein ganz großer Unterschied und ich glaube, da unterscheidet sich 1 hoch 6 am meisten. Das ist wirklich, es geht an den Berührungspunkt selber hin.
Ja, ich bin ja auch natürlich ein bisschen vorbereitet auf die Show.
Ich auch.
Dann hat mich der Kaiser gesagt, ja, tatsächlich, ich kannte euch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mea culpa. Das ist so Klassik und Hip-Hop. Dann dachte ich, okay, dann ist das so eine Hip-Hop-Band, dann ist da ab und zu mal eine Geige im Hintergrund und dann ist das Klassik und Hip-Hop. Und dann habe ich natürlich mal euer Album und gerade das letzte Album angehört. Und das fand ich konsequent durchgezogen und echt gut. Also wirklich. Also das war zwischendurch auch Opernstimmen und so. Das war einfach eine faszinierende Mischung, die auch irgendwie nicht so wirklich fassbar ist.
Ja, genau. Ja. Das ist unfassbar.
Ja, unfassbar, genau.
Bevor wir auch zur aktuellen EP kommen, vielleicht mal so ein bisschen in die Geschichte. Euch gibt es, glaube ich, seit 2004. Ist das richtig?
Also eine ziemlich lange Zeit. Und ich kann es euch gar nicht genau sagen, weil ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Aber es sind locker 14 Jahre. Locker.
Und seit wann bist du dabei?
Ich bin offiziell seit 2 Jahren dabei.
Ach so, also relativ frisch.
Noch. Ja, ein Bruchteil. Frisch, genau.
Kanntest du denn davor, also klar, irgendwann wirst du es kennengelernt haben, du bist jetzt nicht irgendwie morgens aufgewacht und warst Mitglied von 1 hoch 6, so da stellt man sich das wahrscheinlich nicht vor. Aber
so magisch war es nicht, nein.
Aber seit wann kennst du denn 1 hoch 6?
Also ich kenne 1 hoch 6 schon sehr lange, also so jetzt in dem Münchner Einzugsgebiet, in dem ich auch musikalisch unterwegs Ich bin schon immer, da war 1hof6 schon immer ein Begriff. Und auch genauso dieses, ja, diese Marke 1hof6 spielt mit klassischen Musikern zusammen und Part-Hip-Hop und Klassiker. Also schon wirklich sehr lang. Der erste Berührungspunkt war dann so vor 4 Jahren zu dem Album oder 5 Jahren zu dem Album Die Stadt springt. Und ja, ich bin da so, wie es läuft, also über einen gemeinsamen Freund mit im Studio gesessen und dann haben wir plötzlich zusammen einen Song für die Platte geschrieben. Und ja, und war dann immer auf den Jam-Sessions von den Jungs. Einmal im Monat eine Jam-Session gegeben in München, habe mich damit rumgetummelt und ja, dann kam es, dass ich mit auf eine Tour gegangen bin, eigentlich als Vertretung, als Sub-Sänger. Das hat dann aber so gut funktioniert, dass ich glaube, dass sie mich ganz gerne mögen. Und ich glaube ganz gerne und dann haben wir uns, genau, seitdem sind wir gut miteinander und arbeiten zusammen, ja.
Das heißt ja, du hast wahrscheinlich ja vorher auch schon Musik gemacht. Dann kommst du quasi aus dem Hip-Hop-Bereich, ne?
Ich komme aus dem Hip-Hop-Bereich, genau. Aber ich strecke schon gerne überall meine musikalischen Fühler aus. Also ich kenne da keine Grenzen.
Okay. So,
ja. Was vielleicht auch mal ganz interessant ist, wir sind ja hier so ein Schlager-Podcast und ich habe natürlich Wikipedia aufgemacht, finde dort 1hof6, heißt ja schon was, wenn die Band einen relativ langen Wikipedia-Eintrag hat.
Relativ ja, lang, ist das so?
Schon sagen. Ja, ja. 1hof6 mit Michi Hahn mit drin. Also von daher fühle ich geadelt. Und dann steht da MC.
Ja.
Master of Ceremonies.
Ist das
und
so?
Das ist Zeremonienmeister, sagen wir einfach mal. Mick Schlager, ja. Great Again, deutscher Schlager. Zeremonienmeister. Genau. Ja. Vielleicht einfach mal den durchaus auch Schlager-Zuhörern, die wir natürlich haben in diesem Podcast. Was heißt das denn?
Ja, stellt euch Roland Kaiser an seinem Keyboard vor. Er ist der Zeremonienmeister. Er ist der Mann mit dem Mikrofon in der Hand. Er ist der, der die Ansagen macht. Ah. Und im besten Fall der das Publikum für sich gewinnt. Ja, und der einfach Gas gibt, der die Show macht. Und das ist nichts anderes als ja, der MC. Der
wieso habe ich, jetzt Scooter im Kopf?
ich würde fast, ja, also der Begriff, ich meine, das sind alles Zeremonienmeister. Scooter war da gut drin, also die haben das schon gut gehabt. Der MC, ja, das ist, ob man Microphone-Checker sagt oder Master of Ceremony.
Nein, da gibt es keine zwei Meinungen. Wikipedia sagt Master of Ceremonies, in Klammern Zeremonienmeister, Entschuldigung.
Bleiben wir dabei, nicht, dass es irgendwie genau gibt. Also ja, es ist einfach die Person, ja, wie stellt man sich's vor? Also es ist auf einem Hip-Hop-Konzert geht es darum, als Rapper, als MC vorne an der Bühne so viel Alarm wie möglich zu machen und das, was man sagen will, das gesprochene Wort, was man dem Zuhörer oder der Zuhörerin mitgeben will, dass das auch ankommt. Und das macht ein MC, macht das schon sehr, ja, der drückt dir das schon auch auf. So.
Das heißt, du würdest von dir auch selber sagen, jetzt kommt eine Frage, ja, die mag der eine oder andere als gemein empfinden, aber du bist ein guter MC.
Ja, das Gute und Schlechte ist immer so eine Sache. Gell? Das entscheidet ja dann immer der Zuhörer selber. Ja.
Also funktioniert es denn?
Ich kann nur so viel sagen, also mir ist es sau wichtig, dass eine Verbindung zum Publikum entsteht, wenn man live spielt. Das ist mit Sicherheit so die Königsdisziplin des Master of Ceremony, das hinzukriegen, diese Brücke zum Publikum zu bauen. Und ja, ich mag das sehr gerne, weil man kriegt ja ein direktes Feedback vom Publikum und das kann so oder so sein. Also manchmal mache ich es gut, manchmal vielleicht nicht so gut.
Bevor wir jetzt auch näher bei 1hof6 einsteigen, ich muss zugeben, dass ich auch damals, ich bin 84er Jahrgang, ich weiß nicht, wie alt du bist, habe es mal gelesen, aber sagst du vielleicht mal selber.
Deutlich jünger, 86er Jahrgang.
86, ja, das ist ja noch ein Kükenfass.
Eine Generation dazwischen.
Ich habe noch Welpenschutz.
Ja, genau. Bin auch selber oder habe in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenzeit auch sehr viel Hip-Hop gehört. Ich glaube so, wann war das? Kurz vor meinem Abitur war wahrscheinlich im Hip-Hop so mit das Größte, also aus meiner Zeit zumindest, weil die ganzen neuen Sachen, die gefallen mir jetzt nicht so. Das war so der Beef zwischen Echo Fresh und Kool Savage. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, damals in der Schule. Wie bist du denn oder was sind denn so deine musikalischen Vorbilder oder was hast du so in deiner Jugend gehört? Weil ihr macht ja schon, um die Frage mal ein bisschen weiterzuführen, ihr macht ja schon jetzt nicht unbedingt Gangster-Rap, ja, soweit genau. Ich das sagen kann.
Ja.
Wie würdest du das denn, oder was hast du gehört und wie würdest du selber euren Stil oder auch deinen Stil meinetwegen einstufen? Jetzt auch vielleicht unabhängig sogar von 1 hoch 6, jetzt mal einfach nur für dich.
Mhm. Ja, der große Einstieg in die Musikszene, den hat mir mein großer Bruder sehr leicht gemacht. Der hat sehr früh USA-Rap gehört. Mhm. Und so mit der Klassiker Wu-Tang, Mobb Deep und das wird West auch Coast, weit, man kann noch weiter ausholen, man muss da gar nicht so viel nennen. Und da habe ich nur diesen Grundbeat eigentlich mitbekommen, weil klar, in dem Alter Englisch verstehen und in dem Tempo sowieso geht eh nicht. Ich wusste gar nicht, was sie reden. Okay. Aber es war so der Beat eigentlich, der da drunter liegt, also dieser klassische Bum-Bum-Chuck im Hip-Hop, der mich irgendwie da sehr gecatcht hat. Und nachdem mein Bruder nichts anderes gehört hat, habe auch ich nichts anderes gehört. Und mein richtiger erster Berührungspunkt dann aber mit Deutschrap war so die erste Platte von Dynamite Deluxe, das ist heute Sammy Deluxe. Und die absoluten Beginner, die damals auch mit dem Liebeslied rausgegangen sind. Und Max Heere mit Freundeskreis, Dendemann, also alles so Namen, die auch heute eigentlich noch ganz groß sind in der deutschen Rap-Szene. Stimmt, und ja. Die auch den Beef mit Echo Fresh überlebt haben. und ja, also das war so ein ganz, ganz früher und sehr, sehr prägender Berührungspunkt, weil man schon auf der Suche war, sich irgendwie musikalisch so zu identifizieren. Und ja, wie gesagt, mein Bruder hat den Rap gehört, meine Schwestern eher Boybands gehört. Und auch die habe ich aber mitbekommen und die wurden mir quasi mit ins Ohr gepflanzt. Also meine Berührungspunkte sind einfach in erster Linie meine Musik und ich bin musikalisch da sehr, sehr offen und mache gern vieles und experimentiere gern vieles. Das heißt, der Hip-Hop hat schon einen ganz sehr großen Einfluss gehabt, aber jede andere Musik eigentlich auch. Also auch die Backstreet Boys. Ich bin auch nicht den Backstreet Boys namenlos geblieben. Also,
ja, bist halt auch ein Kind der 80er. Ne?
So ist es, ja genau. Auf jeden Fall, ja, um jetzt nicht zu weit auszuholen, also die haben mich auf jeden Fall alle so geprägt, dass musikalisch das eigentlich in jede Richtung hätte gehen können. Es ist dann doch Hip-Hop gewesen. Und ja, wie ist es bei 1 hoch 6? Genau, 1 hoch 6 ist weniger der Straßenrap und weniger der Battle-Rap, so wie man es bezeichnen würde, indem man eigentlich Ärger sucht oder ja, auch einen klaren Standpunkt markiert. Und es gibt da noch so eine Form, und die würde man eher so als Conscious Rap bezeichnen. Also man versucht schon eine Nachricht dem Hörer irgendwie zu übermitteln. Man will auf jeden Fall was sagen oder man will Geschichten erzählen. Das ist ja sogenannte Storyteller.
Was geht so in Richtung Curse oder sowas?
Richtig, ja. Und Curse ist dann auch so, genau, wirklich, da ist, der hat auf jeden Fall eine Message, die will er uns schon seit vielen Jahren sagen. Und auch zu Recht. Also, genau, und da würde ich 1 hoch 6 schon eher einkategorisieren. Also 1 hoch 6 ist vor allem für den Klassikhörer, der früher oder später vielleicht mit 1 hoch 6 konfrontiert wird, ist schon ein softer Einstieg in die Rap-Szene. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich denke, das ist so, 1 hoch 6 zeigt sich da eher auf der Seite des Storytellings und ja, des Unterhaltens.
Ja, das ist sehr interessant, weil die Frage hatte ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Wer würde eure Musik hören? Sind das die Klassik-Fans oder sind das die Rap-Fans? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Ist es ganz andere Zielgruppe?
Ja. Also auf jeden Fall die Mischung, ja, ist ganz schwer zu sagen, weil die Mischung aus beiden ist ja mal im Grunde genommen eigentlich meistens so der, ja, die sind die Musikhörer, die in erster Linie mal offen sind für alles, was mit Musik zu tun hat und die sich gerne überraschen lassen. Also vor allem ist es für Leute, die sich gerne überraschen lassen, die vielleicht in was eintauchen wollen, was vielleicht auch ein bisschen Epik hat, aber trotzdem auch irgendwie tanzbar ist oder groovig ist. Ich glaube aber trotzdem, dass auch ja sowohl Rap-Fans als auch Pop-Fans oder Klassik-Fans 1 hoch 6, wenn man sich drauf einlässt, dann kann man da viele Leute damit erreichen.
Du hast eben gesagt, das ist so der du bringst dann, oder er bringt Klassik-Fans dann auch so ein bisschen Hip-Hop näher. Funktioniert das auch umgekehrt und kriegt ihr da Feedback, dass Leute sagen, boah, ich habe bisher nur Hip-Hop gehört, aber durch eure Klassik-Anleihen oder Klassik-Instrumente, die mit dabei sind, habe ich die Musik auch für mich entdeckt oder hab gemerkt, ey, da gibt es ja noch eine andere Art von Musik. Habt ihr da irgendwie schon Feedback bekommen?
Ja, also ich kann jetzt aus meiner zweijährigen 1:6-Erfahrung das nur insofern sagen, dass man das live sehr, sehr merkt. Also wenn wir in Konzerthäusern spielen, dann ist das Publikum bunt gemischt von, ich würde sagen, 12 bis 14 Jahren bis hin zu wahrscheinlich 80 Jahre. und da ist es schon so, die lassen sich alle abholen. Also klar, das muss man auch sagen, das sind Leute, die wissen, die lassen sich da auf einen Abend mit einer guten Mischung ein, auf einen Crossover-Abend. Aber da mache ich schon die Erfahrung, dass da beide Seiten sind. Also da gehen Rap-Fans hin, die das dann cool finden, auf einmal in einem Konzerthaus ein ganzes Orchester zu sehen, was zu Hip-Hop-Beats spielt. Und andersrum auch so dieses, wow, wie frisch kann man Klassik eigentlich einsetzen. So würde ich es jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen. So jetzt das Feedback von der Straße, da reicht meine Erfahrung bei 1:6 noch nicht aus.
Okay, aber ihr habt da meistens bestuhlte Säle oder sind das klassische Konzertsäle?
Ja, genau, das sind bestuhlte Konzertsäle, aber die werden abgerissen. Also die Stühle stehen danach nicht
mehr. Rolling Stones mäßig, genau.
So ist es, ja. Also es gelingt, das ist was ganz Schönes und es war auch mit ein Grund, warum es mich so fasziniert hat und ich so gerne da mit 1:6 unterwegs bin, weil es wirklich, es gibt kein Konzert, das ich in einem Konzerthaus gespielt habe, wo am Ende nicht alle standen und getanzt haben. Echt? Also es beginnt wie in einem klassischen Musikabend im Konzerthaus und es endet wie in einem Hip-Hop-Club. So.
Mhm. Ja. Ja, spricht für den Abend auf jeden Fall, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt erst seit 2 Jahren dabei bist, weil sehr interessant, fanden wir jetzt persönlich auch in der Recherche sehr interessant, ist, dass 1:6 ja 2013 auch für oder mit oder über die Deutsche Welle aktiv waren und so ein sogenanntes Band-Tagebuch gemacht haben. Und da ging es ein bisschen darum, dass Schüler zusammen mit dem Rap oder durch den Rap Deutsch lernen oder ihr Deutsch verbessern. Da warst du ja quasi noch gar nicht dabei damals, ne?
Genau, da war ich noch nicht dabei. Das war aber dann vor 2 Jahren mein Einstieg. Also ich bin dann durch diese Touren mit zu 1:6 dazugestoßen, weil ich selber als Musikpädagoge arbeite.
Okay.
Und genau auch dann über die Verbindung mit dem Gesang und so weiter da dann dazugekommen. Also ich habe das Bandtagebuch in dem, wie es funktioniert, noch kennengelernt und auch alles, was jetzt eben daraus resultiert ist, so alles, was sich daraus ergeben hat. Das Bandtagebuch.
Das heißt, es ist auch nach wie vor noch etwas, was weitergeführt wird?
Richtig, richtig, jetzt unter dem Titel Munich Supercrew.
Okay.
Das sagt alles.
Das heißt, als Musikpädagoge, das wird wahrscheinlich so sein, sonst würdest du es nicht machen, das ist eigentlich dann eine rhetorische Frage. Als Musikpädagoge würdest du schon sagen, dass sich Hip-Hop eignet, um da pädagogisch zu agieren?
Ja.
Auch als Kinderpädagogisch ist es ja, oder Schüler sind es ja auch dann in der Regel, ne?
Genau, genau. Es sind in erster Linie Schüler oder eben auch ältere Studenten, je nachdem, was sie auf welchem Sprachniveau sie gerade Deutsch lernen und was sie auch damit machen wollen. Aber genau, so wie du sagst, beantworte ich absolut mit ja. Der Rap oder die rhythmische Sprache, das rhythmisch gesprochene Wort, ist super easy zu vermitteln. Und halt durch die Musik ist gleich so dieses Eis, was brechen kann. Man hat sofort diese Ebene, die musikalische. Das geht gut.
Ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also wie läuft denn sowas ab? Oder wie werden die Schüler, die Studenten durch den Rap dann an die Sprache geführt? Also hört man eure Musik oder interpretiert man eure Texte oder werden eigene Texte geschrieben und oder vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben?
Ja, gerne. Also von allem, ja, super spannend. Also es ist so von allem ein bisschen. Also 1:6 hat durch die Produktion der Band-Tagebücher damals zusammen mit Jirin Kasrein, ich habe hoffentlich den Namen richtig gesagt, genau auf diesem didaktischen Weg eben Songs entwickelt und Songs produziert, die in einer sehr vereinfachten Sprache funktionieren. Und trotzdem rhythmisch sind, Melodie haben und ja, auch super eingängig sind. Jetzt sind wir beim Schlager.
Fast. Richtig.
Aber es ist trotzdem der Hip-Hop-Beat. Also es ist trotzdem alles mit Hip-Hop-Attitude gemacht. Okay. Und genau, diese Band-Tagebücher, die waren wie Lehrmittel, sind wie Lehrmittel für Deutschlerner im Ausland. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen haben den Sound im Unterricht kennengelernt, die Lehrkräfte haben mit dem oder arbeiten mit dem Material. Und wir als Band kommen dann für Workshop- und Konzertbesuche zu den Kids an die Schulen. Und man kann sich das so vorstellen, dass man dort mit den breitesten Armen und den freudigsten Blicken erwartet wird, weil die natürlich immer mit dieser Band im Unterricht konfrontiert sind und mit denen die deutsche Sprache lernen oder die deutsche Sprache näher gebracht wird. Und dann ist man da als Band und trifft diese jungen Leute, die super begeistert sind. Und allein dadurch hat man schon so einen Türöffner. So, man ist die Band, die dann da ist. Und dann gehen in den Workshops. Ja, ich hab deine Frage eigentlich ehrlich gesagt auch vergessen. Ich habe mich irgendwo festgeredet und komme nicht mehr raus. Gibt es irgendwie so ein Codewort, was ich sagen kann, dass ihr das dann rausschneidet?
Ja, ey, das ist kein Problem.
Babylon. Ist mein Safe-Word. Okay, Babylon.
Genau. Wir vergessen unsere Fragen ja auch das eine oder andere Mal selber, wenn wir irgendwie ein, zwei Bierchen dabei trinken. Das ist gar kein Problem. Wir haben letzte Woche, als wir mit Patrick von Lebendig, da waren wir sogar zusammen. Wir machen es meistens, dass wir nicht an einem Platz sitzen, aber da waren wir zusammen beim Interview und da haben wir davor auch saßen wir zusammen, haben ein bisschen am Konzept gefeilt, haben dabei auch ein paar Bierchen getrunken und da haben wir selber so die eine oder andere Frage vergessen. Das ist gar kein Problem, das ist ja schön an dem Podcast.
Ja, das ist das, was man dann ein Gespräch nennt, glaube ich.
Das ist das, was man ein Gespräch nennt. Nee, was mich einfach interessieren würde, ist, wie das Ganze so abläuft. Das hast du gerade so ein bisschen geschildert. Und wie ist das Feedback dann von den Schülern oder von den Studenten? Ist das unterschiedlich? Sagen die Schüler oder finden die Schüler es besser als die Studenten? Oder?
Mhm. Also ja, da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass je weiter man weg ist von zu Hause, je weiter man im Ausland ist, desto besonderer ist es für die Studenten und für die Schüler. Also das mal so zum Ersten. So, wenn man sehr nah an Deutschland dran ist, wir waren letztes Jahr in Amsterdam und das kam natürlich super an, es ist gut angekommen, aber die Begeisterung so im Großen ist deutlich krasser, umso weiter man wegfährt. Ändert aber nichts daran, dass die Konzerte im Endeffekt in einer großen Party ausarten. Und so wie wir das jetzt machen, eben bei der sogenannten Munich Supercrew, sind es mittlerweile Mitmachkonzerte. Also wir streamen die Texte an der Leinwand hinter der Bühne und die Schüler können quasi, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich vergleiche es immer mit Live-Karaoke. Aber es ist natürlich kein Karaoke, es ist ein Mitmachkonzert.
Natürlich.
Und
es ist wie Karaoke, aber es ist keine Karaoke.
Es ist keine Karaoke. Also die Schüler singen sofort mit und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie Texte, die man vorher nicht in einem Workshop durchgesprochen hat mit ihnen oder die, wo man nicht sie darauf vorbereitet hat, dass sie plötzlich dann die Refrains mitsingen, die auf Deutsch sind. Und ja, ist auf jeden Fall faszinierend. Und ich denke, ist alles darauf zurückzuführen, die wunderschöne Sache Musik einfach. Wenn mir ein Lied gut gefällt und ich es öfter höre, dann kann ich den Text auch irgendwann mal. Und es könnte auch sein, dass es vielleicht sogar in Arabisch wäre und dann könnte ich es auch irgendwann mal.
Ja, so ganz wie von selbst, ne? Ohne dass man jetzt sagt,
ich muss es dann da
lernen.
Genau.
Weil Lernen ist ja auch immer, oder für viele ist ja Lernen, aktives Lernen ja auch immer so ein bisschen was Negatives, weil wenn man sich dafür begeistert, wenn man es einfach gerne hört, dann hat man es auf einmal gelernt, ohne es gelernt zu haben, so ein Stück weit, ne?
Ja, genau. Und das so würde ich das ja im Großen und Ganzen beschreiben. Und klar, sich 1-6 da eben schon nochmal genau drauf geschaut, so wie kann man es machen, wie kann man den Text schreiben, welche Themen werden benutzt, so die müssen natürlich interessant sein für die Schüler. Und es funktioniert einfach unglaublich gut und macht wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen. Dass man sich so berühren kann gegenseitig durch die Sprache, die dann aber irgendwie auch gar nicht mehr wichtig ist, weil man hat ja die Musik und da findet ein super interessanter Austausch statt. Mhm. So, ja.
So, ja, sehr schön. Also wie gesagt, das ist ein super spannendes Thema und wahrscheinlich für dich als wahrscheinlich studierter Pädagoge, ne?
Nein. Ich habe das ganz, ganz entspannt gemacht in einer berufsbegleitenden Ausbildung.
Ah, okay.
Ja.
Aber jetzt irgendwie schön, dass du jetzt quasi deine Ausbildung ja auch so ein Stück weit zum Beruf gemacht hast, aber auch noch weit, auch noch mehr als das. Also es ist jetzt eben so ein Stück von deinem Beruf auch, aber es ist trotzdem noch ganz viel, viel mehr. Ne? Also es ist ja schon spannend. Ja, spannend zu sehen. Ja, sehr, also noch nie gehört sowas, dass sowas gibt.
Ich hätte mal eine kritische Frage. Lernen die dann Deutsch oder Bayerisch?
Babylon.
Verstehe.
An erster Linie natürlich, auf jeden Fall ist man da schon. Ja, man muss schon seiner Herkunft treu bleiben. Es ist natürlich bayerisch, ist ja klar.
Also nein, kein Deutsch.
Ja, das ist, ja, also da gibt es ja diesen Spruch, I'm from Bavaria, that's near Germany oder so war das.
Ja, genau.
Nein, also es ist auf jeden Fall Deutsch. Klar, wir vermitteln Hochdeutsch.
Kannst du es ja mal auf dem Oktoberfest probieren.
Ja, das kann man probieren. Nee, aber es ist tatsächlich so, in dem einen Bandtagebuch gibt es auch Songs, an denen es sehr viel um München geht. Und ja, München ist natürlich, darüber können wir am besten schreiben, weil wir halt aus München sind. Es wäre schwierig, über eine Stadt zu schreiben oder Dinge an einer Stadt zu beschreiben, die man nicht kennt oder in der man nicht erlebt. Deswegen ist naheliegend, dass München ist.
Bist du Lokalpatriot?
Nein.
Nein?
Nein.
Wieso sagst du das so vehement, wenn ich frage?
Naja, ich bin gerne da, wo ich herkomme. Ja. Ich finde es schön hier. Aber alles andere hat auch unglaublich viel zu bieten. Und nö, ich denke, das ist gut, das nicht zu sein. Ich finde es gut, kein Patriot zu sein, kein Lokalpatriot zu sein.
Sehr schön, dass du das sagst. Ich kenne tatsächlich, ich kenne tatsächlich ein paar Bayern, auch in meinem Freundeskreis. Ich glaube, keiner kommt aus München, aber sehr in der Nähe. Ich kenne zum Beispiel eine Kollegin, die aus Freising kommt. Das müsste ja dann so fast München sein. Ja. Die aber tatsächlich auch, also der Herr Vogel lebt in Bonn, ich lebe in Köln. Und da ist uns immer so aufgefallen, dass die Bayern ja immer sehr oft patriotisch sind. Zum Beispiel weigert sie sich in, also wir sagen hier Brötchen, ihr sagt Semmel.
Ja.
Und sie weigert sich vehement, hier Semmeln zu sagen. Wo ich immer sage, das ist natürlich auch ein bisschen unfair dann. Sag ich immer so, ja, ihr Bayern, ihr wollt immer, dass sich hier mit eurer CSU, da gehe ich immer ein bisschen, ne? Dass sich alle bei euch integrieren, aber wenn ihr dann hier seid, dann weigert ihr euch Brötchen zu sagen.
ganz klarer Fall von Einzelfall. Wobei, das habe ich noch nie gehört, sowas.
Wobei wir vielleicht dann als Rheinländer ganz ruhig sein sollten. Es gibt gefühlte 250.000 Lieder über den Dom und wie schön es ist, zurück nach Köln zu kommen und wie lecker Köln schmeckt. Und es ist die schönste Stadt der Welt und wir sind die tolerantesten der Welt. Vielleicht sollten wir gerade als Rheinländer dann nicht unbedingt auf die Bayern gucken, sage ich
mal.
Ist aber auch irgendwie schön, oder wenn man weiß, naja, wenn man einen Grund hat zu sagen, es ist einfach so schön dort, wo ich herkomme und es hat so viele Eigenheiten dort, wo man herkommt, die dafür sprechen, wo man herkommt, dann ist es ja auch schön, wenn das eine Daseinsberechtigung hat, oder?
Ja, also, ich glaube, was soll schlimm daran sein, dass man sagt, ich wohne hier gerne in der Stadt, das ist eine schöne Stadt, da bin ich gern, das ist alles in Ordnung.
Also, das ist super.
Ja.
Das kann dir nicht passieren.
Nee, solange man andere nicht ausgrenzt und sagt, alle, die über der Stadtgrenze wohnen, die sind schlecht, ist doch alles in Ordnung.
Ja. Ich kann das vielleicht auch so, diesen Einzelfall, der jetzt beschrieben wurde, nicht so nachvollziehen. So der Kreis, in dem ich mich bewege, das sind eigentlich alles sehr offene Menschen, die auch schon mal in Köln waren oder in Bonn.
Also, oh, tatsächlich.
Ja.
Wir haben sie reingelassen anscheinend.
Was
wir
noch machen. Scheinbar, ja. Ja, du, ich habe mit Bonn verbinde ich eine ganz, ganz schöne, wirklich eine super schöne Erinnerung. Ich war vor einem Jahr in Bonn und habe mir dort ein Mubamama-Konzert angeschaut. Ist blöd, ist eine Münchner Band. Ich bin nach Bonn gefahren, um eine Münchner Band zu sehen. Ich war dort alleine und es hat keine 2 Minuten gedauert, als ich mein Getränk in der Hand hatte und ich stand in einem Kreis von Leuten, die alle sofort mit mir geredet haben. Und vielleicht ist das was, wo der ein oder andere sagen würde, ja, das ist mir in München aber noch nie passiert. Aber ich glaube, das kann dann überall genauso passieren.
Also ja, also ich glaube, da gilt der Spruch von Jürgen Becker, der Kabarettist, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, wenn du in Köln an der Kneipe sitzt, hast du innerhalb von 2 Minuten einen Freund, kann allerdings sein, dass sich am nächsten Tag nicht mehr kennt.
Ja, aber dann hat man wenigstens den Moment genossen zusammen. Nee, ich habe das auch gehört von Köln, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Im Karneval vor allem.
Zum Beispiel. Warst du schon mal im Karneval hier?
Ich war hier bei euch noch nicht auf dem Karneval, nein. Ich kann aber auch als Münchner, Westmünchner sagen, ich war auch noch nie auf der Wiesn.
Ah, tatsächlich. Ja,
was? Ja. Münchner, entschuldigung, vollkommen off-topic jetzt, aber es gibt tatsächlich Münchner, die noch nie auf der Wiesn waren.
Ja.
Unglaublich. Ja.
Also so ein bisschen wie im Karneval. Nee, es ist tatsächlich auch im Karneval genauso. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Also 50% der Stadt gefühlt flüchten irgendwie an Karneval in die Eifel oder sonst wohin. Und die anderen 50% feiern hardcore mit. So Leute dazwischen, die einfach so ihrem normalen Tagestrott nachgehen, geht wahrscheinlich auch gar nicht, weil die Stadt überfüllt ist. Die gibt es einfach nicht. Ja. Ne? Es gibt nur immer diese zwei Extreme.
Ja. Ja, und so diese gute Laune, das ist... geht euch das dann auch so? Also die hat man ja auch an anderen Orten. Also in München würde ich zum Beispiel sagen, ich muss nicht auf die Wiesen gehen. Ich kann mich auch mit Freunden gemütlich in den Biergarten setzen. Und ja, es ist auch genauso schön.
Ja. Wobei ich da der Anwalt sein muss des Karnevals und eventuell auch des Oktoberfests. Das weiß ich nicht. War ich jetzt einmal da und das ist lange her. Was kann es denn Schöneres geben, wenn Leute zusammenkommen, feiern und Spaß haben?
Richtig, also richtig sich volllaufen lassen. Ja,
nein, Entschuldigung. Also klar, dieses Klischee gibt es, aber dass alle besoffen sind, ist ja auch ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Aber im Karneval sind viele Leute, die kommen zusammen, die haben Spaß, die singen. Und was kann es denn Schöneres geben? Kann das schlecht sein? Ich glaube nicht.
Nein, das kann nur gut sein. Und ich würde das auch sagen. Ich bin da eher so der Spaßmacher. Klar, ich war noch nie da und ich kann es auch gar nicht so beurteilen. Deswegen darf ich da keine Vorurteile haben. Aber ich habe wirklich als Münchner, kann ich das sagen, nur Positives über den Karneval in Köln gehört. Und sollte da unbedingt mal hingehen. Gerade die Freundlichkeit und das gute Zusammenkommen. Ja, klar, du sagst es richtig. Es gibt nichts Besseres.
Aber einen kleinen Tipp, nicht den Kürbis ärgern.
Okay.
Ein Insider-Tipp.
Das sind Insider-Tipps, okay. Ich merke mir das jetzt mal, aber vielleicht kannst du mir das noch genauer erklären.
Oh, das ist einfach die Bedienung im Brauhaus. Nicht ärgern. Einfach nicht ärgern. Einfach nur als Tipp.
Das funktioniert schon.
Das kann ich dir als Tipp aber auch geben. Das weiß ich, ohne auf der Wiesn gewesen zu sein, man sollte die Wiesnbedienungen auch nicht ärgern.
Ja, das verstehe ich ja gleich. Die gleichen Leute.
Ja.
Oktoberfest und dann 11.11. kommen nach Köln und dann
mag
durchaus sein.
Ja. Klar, die Saison, ja genau, die Saisonpause überbrücken, eigentlich gut. Ja. Und was macht man nach Köln? Wo geht man dann hin zwischen Februar und September? Was könnte man da machen?
Ich sag's einfach das Wort Malle.
Ja.
Funktioniert. Noch nie da gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass funktioniert, ja. Ja. Kommen wir wieder zurück zum Thema.
Ja, kommen wir wieder zurück. Und das Thema ist tatsächlich Musik. Und zwar, ja, ihr habt hatten wir jetzt auch schon angesprochen, eine EP rausgebracht. Zu Ehren Karl Orffs, kann man das so ein bisschen sagen?
Ja, das kann man mal so sagen, auf jeden Fall.
Wir haben, als wir kannten euch nicht und als wir euch dann quasi das erste Mal recherchiert haben, haben wir direkt die neue EP dann auch gesehen, dass sie kommt. Das ist jetzt vor ein paar Tagen ja gekommen, glaube ich. Da war sie, glaube ich, noch nicht draußen. Haben wir gelesen, die seltsamste Comedy. Dachten wir erstmal, oh Gott, ist das jetzt ein Comedy-Album? Also gar keine Musik macht ihr jetzt Comedy? Nee, aber es ist tatsächlich. es ist tatsächlich.
Ich dachte auch in die Doofen dann, als ich das gehört habe. Wer die noch kennt. Also.
Ja, genau.
Es ist tatsächlich Musik. Es ist, glaube ich, fünf Tracks und wir haben alle, die man alle einmal durchgehört. Aber für mich jetzt persönlich, wenn ich der Vogel das sieht, der interessanteste ist tatsächlich der. Die seltsamste Comedy, also das Lied, das den Namen des Albums auch gegeben hat.
Ja.
Erstmal, Karl Orff war ja, glaube ich, sogar auch, zumindest laut Wikipedia, nicht nur ein Komponist, sondern auch ein Musikpädagoge.
Ja, richtig. Richtig, richtig.
Und hat dann 1953 uraufgeführt As Tutuli. Eine bayerische Komödie und dann habe ich auch ein bisschen weiter recherchiert natürlich. As Tutuli heißt sowas wie Clever, die Cleverin oder so ähnlich.
Kann das sein? Ja, das geht in die Richtung, genau.
Genau, und dann sieht man in dem Video, das ist, also das Video lohnt sich wirklich sehr. Also das ganze Lied ist echt toll. Conscious Rap, du hast es ja schon mal gesagt, also eine Message dahinter, aber auch das Video ist super gut gemacht. Man sieht relativ am Anfang einmal Kim Jong-un und man sieht Donald Trump und man sieht dann ein Label über den beiden, 100% As Tutuli. Das kannst du mir vielleicht mal erklären.
Ich dachte immer, es wäre Jackie Chan gewesen am Anfang, aber jetzt weiß ich das genau. das ist richtig, das ist Kim Jong-un. Und der Donald Trump, mir würde jetzt leider niemand einfallen, mit dem ich den vergleichen könnte, weil der ist einfach einmalig.
Boris Johnson sieht so ein bisschen so aus.
Danke für die Erklärung. Ich hätte das selber nicht besser machen können. Genau, also wir zeigen im Video diese zwei Gesichter am Anfang und die bekommen, genau, wie du sagst, den fetten 100% Astutuli-Stempel. Astutuli ist, genau, das sind die Witzigen, die Weisen. Und in dem Theaterstück Astutuli geht es darum, dass ja die Besserwisser, die Gagler sich auf die Bühne stellen und dem Volk eine unübertreffliche Show bieten an allem, was so, ja, was das Auge sehen will. Und in Astutuli werden somit die Zuschauer abgelenkt vom eigentlichen Geschehen. Und er endet so ein bisschen wie in der Geschichte des Kaisers Kleider. Sie fangen an, sich die Kleider zu entledigen. Und um es ganz kurz und ganz schnell abzuschließen, während der Gagler die Show bietet, lässt sich quasi das Publikum freiwillig ausrauben. Und das ist so der Aufhänger gewesen. In dem Projekt jetzt, also die Seltsamste Komödie, die Zusammenarbeit mit den Orfwerken, sind auch der Rapper Boshi Sun, ein Münchner Rapper, mit dabei. Und der ist so in erster Linie, hat der diesen Refrain geschrieben zu diesem Song, weil er meinte, hey, das passt doch einfach total gut zusammen. Karl Orff hat da was geschrieben, was zu jeder Zeit, in der man sich umschaut, eigentlich irgendwie immer passend ist. Also ob das jetzt Politiker sind, denen man diesen Stempel gibt, oder Leute, die andere eigentlich an der Nase herumführen, da sahen wir da nicht so den großen Unterschied. Und im Endeffekt geht es darum, ja, dass wir Karl Orff was geschrieben hat, was in der heutigen Zeit immer noch absolut zutreffend ist, wenn man es eben so auslegt, wie wir es in dem Video machen. Und ja, ist auf jeden Fall.
Es geht ja auch tatsächlich sehr weit zurück. Ihr rappt ja auch dann in dem Lied. Die Story ist so alt, doch ist sie wieder neu. Also auch 2019, da geht es ungefähr weiter, geht es um Brot und Spiele, was aus der Antike ist, aus dem alten Rom, also schon damals, vor ja über 2000 Jahren. Um das jetzt mal so zu interpretieren, wurde quasi das Volk vielleicht auch mit Brot und Spielen an der Nase rumgeführt, beziehungsweise mit Brot und Spielen gesättigt, gefüttert, und hat dann so ein Stück weit nicht mitbekommen, was da tatsächlich läuft, oder hat da nicht aufbegehrt dagegen, was es vielleicht an Ungerechtigkeiten gab. Kann man das vielleicht so interpretieren in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Also interpretieren kannst du wegen mir alles, aber das geht auf jeden Fall in die Richtung, die wir uns so auch gedacht haben. Genau, man weiß einfach nichts im Grunde genommen, und man versucht ja irgendwas zu glauben oder sich an irgendwas festzuhalten, und ich denke mir da immer so, ja, in welche Richtung will man da gehen? Und ich würde sagen, wir haben uns da ganz klar drauf festgenagelt, wir wollen nicht in diese Richtung gehen, und wir wollen nicht, dass wir in einer Zeit sind, wo man sich eigentlich so nah sein kann, dass trotzdem Menschen der Meinung sind, dass Mauern gebaut werden müssen oder so. Wenn man in diese Richtung weiter will, da kann man schon weit ausholen. Ich glaube aber, wenn man sich das Video anschaut und einen Text damit verbindet, dann ja, kann man schon die Message ganz klar rauslesen.
Ja, das Video sollten sich die Hörer auf jeden Fall mal anschauen. Auch auf YouTube kann man es ja auch zum Beispiel schauen. Genau. Wobei dann auch innerhalb des Lieds eine Zeile ist, dass so ungefähr sinngemäß, dass das Spiel, was wir gerade besprochen haben, leicht zu durchschauen ist, aber trotzdem seien viele blind. Heißt das so ein bisschen? Also wenn etwas leicht zu durchschauen ist, dann also sehr offensichtlich ist, aber es trotzdem die Leute nicht checken, ja, ist dann, ich werde jetzt mal so ein bisschen, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, um das einfach mal zu fragen, ist dann nicht die Menschheit im Endeffekt verloren, wenn etwas so offensichtlich auf der Hand liegt, aber es trotzdem keiner checkt?
Ja, also ich würde es auch sagen, wir müssen da wahrscheinlich sogar übertreiben. Man muss da übertreiben. Es ist klar, es ist natürlich immer gemütlicher, Dinge dann hinzunehmen oder zu sagen, naja, aber ich kann es ja nicht ändern, oder ich habe zu sehr meine eigenen Sachen im Kopf. oder möchte mich mit was nicht auseinandersetzen. Ja, wenn man es so sieht, dann würde ich sagen, muss man einfach auf den nächsten großen Crash warten und ist verloren, ja. Das klingt auf jeden Fall sehr übertrieben, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so übertrieben.
Ja, wahrscheinlich und nicht, wahrscheinlich nicht, weil es ist ja kein Ende, zumindest nicht kurzfristig in Sicht. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Phänomen, wenn man sich überlegt, dass so wie wir es ja auch gerade festgestellt haben, dass wenn man die Geschichte sich anschaut, ist ja auch immer diese Momente gab, wo man eigentlich, wenn man hingeschaut hätte und gleich gesagt hätte, also hallo, wir wollen das so nicht. Ja, wie ist das? Wie macht man es? Am besten macht man es so wie die Jugend jetzt. Man geht freitags auf die Straße und sagt, hey Leute, wir wollen eure wir wollen eure Klimaverschmutzung nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist das der Ansatz.
Bitte in die Schule gehen.
Die Schüler
Nein, das
sollen
war jetzt ironisch gemeint, Entschuldigung, aber das war jetzt echt ironisch gemeint, nicht, dass mich an die falsche Ecke stellt. Also.
Das ist wieder dasselbe, genau, man muss ja so gut aufpassen, dass man da, weil heute, das geht ja auch alles so schnell, also wo fängt man denn an und wo fängt man an, wenn man was verändert haben möchte, klar, man fängt bei sich selber an.
Das ist für mich so ein Reizthema, dieses Fridays for Future. Wir haben seit Jahren gesagt, die Jugend ist so unpolitisch, die macht ja nichts, die kümmert sich um nichts. Die hat nur Smartphones in der Hand. Jetzt ist da wirklich eine Jugendbewegung, die einfach mal, ich werde jetzt mal vulgär, den Arsch hochkriegt und sagt, komm, nee, das ist uns wichtig und das ist unsere Zukunft. Und dann kommen so Sprüche von Herrn Lindner, das sollen doch bitte die Profis machen.
Ja.
Also da geht mir das Klappmesser hoch, Entschuldigung. Also das finde ich ganz desaströse Message einfach, die da von oben, sagen wir von oben in Anführungszeichen, einfach an die Jugend dann wieder geht.
Er macht sich auf jeden Fall keine Freunde damit. Nee. Das ist klar. Ich habe auch den Spruch gehört, die sollen das doch am Samstag machen. Ja. Und dann ist auch so, okay, alles klar, warum machen sie es am Freitag? So, natürlich.
Wir sollen doch einfach mal froh sein, dass es da viele Leute, viele junge Leute gibt, die einfach aufstehen für etwas, was ihnen wichtig ist und was auch wirklich wichtig ist. Also es geht ja nicht darum, wir wollen eine neue Folge oder wir wollen eine neue Boyband haben oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich eine existenzielle Frage für die Welt.
Absolut.
Dass die Leute aufstehen und einfach mal sagen, ey, das ist uns wichtig und wir opfern da auch unsere Freizeit. So ist es ja noch nicht, als wenn es nur in der Schulzeit ist. Einfach mal dankbar sein für so viel Engagement. Aber egal. Ich rede mich in Rage, Entschuldigung.
Wir können nicht mehr machen, als einfach mitziehen und auch mal auf die jungen Leute hören. Also wir hatten in dieser ganzen ORF-Prozess-Reihe gab es auch noch einen Song, der jetzt nicht auf der EP drauf ist, aber der schließt so ein bisschen an Astutuli an oder an die seltsamste Comedy, wie er so auf der EP benannt ist. Und da ist auch der Satz eben gesagt, unsere Kinder haben längst gewusst, dass diese Lüge endlich enden muss. Und das ist auch sowas. Man darf da schon auf die jungen Leute hören. Und ich würde es genauso sagen. Es ist einfach ein Glück, dass die den Mund aufmachen und du sagst, den Arsch hochkriegen.
Ich finde, der kleinste gemeinsame Nenner ist, sie zumindest ernst zu nehmen.
Ja, wieso sollte man sie nicht ernst nehmen? Also,
ja, aber das passiert ja im Moment von großen Teilen, dass man sie gar nicht ernst nimmt. Das finde ich einfach ein verheerendes Zeichen.
Nicht zuletzt von Donald Trump passiert das ja auch, ne? Also so.
Ja gut, von dem habe ich auch nicht so ganz viel anderes erwartet. Also Entschuldigung.
Ja, dennoch.
Macht es nicht besser, natürlich.
Ja, macht es nicht besser.
Macht es nicht besser.
Man sieht dann sogar auch noch, also wir hatten jetzt über Kim Jong-un gesprochen, Donald Trump sind natürlich jetzt ganz, ganz große Staatsmänner, aber ihr macht dann auch so ein bisschen die Brücke sogar nach Deutschland, weil es ja auch einfach ein globales Thema ist. Man sieht, glaube ich, sogar kurz im Video dann die AfD, den Höcke, glaube ich, wenn ich mich recht in Erinnerung habe.
Richtig, ja.
Dann glaube ich auch mit der Zeile, betreten Sie die Bühne, schüren Sie Illusionen.
Genau.
Das heißt, die AfD ist nun mal erfolgreich in Deutschland, auch nicht nur im Osten, wie es auch oft vermittelt wird, da vielleicht besonders, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre die AfD im Osten, im Westen nicht erfolgreich. Also sind wir auch zu blind, das zu erkennen? Also ist der Mensch wirklich so, oder sind die Deutschen, um es jetzt mal so zu sagen, die in Deutschland leben, denn auch wirklich so dumm, dass sie etwas vermeintlich wiederholen würden, was wir alle nicht nochmal wollen? Ne?
Ja, ich sehe auf jeden Fall in erster Linie so ein was Furchtbares einfach, dass ja, eine furchtbare Ablehnung. Eine furchtbare Ablehnung und eine, ja, eine Besserstellung, dass etwas besser gestellt wird oder dass eine bestimmte Gruppierung sich besser stellt und ja, Menschengruppen ausgeschlossen werden. Da sehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht nur bei der AfD. Also das ist was, wo ich sagen würde, das ist ein Thema. Ja, wir leben hier in einem absoluten Schlaraffenland. Und dass auf diese Art und Weise Probleme geschaffen werden, finde ich in erster Linie mal einfach nur traurig. Und ich glaube einfach, ja, dass dieses Angstschüren, das ist was mich, ja, was mich da sehr ärgert. Und das ist so, glaube ich, was einfach, ja, so Parteien da ganz gut und gezielt einsetzen können. Und das finde ich so schade, dass das immer so viel Futter kriegt. Also du hattest es vorhin angesprochen, wir hatten am Freitag, vor kurzem ein Interview bei der Tagesschau. Und da war genau eben auch so die Frage, die seltsamste Comedy, diese Geschichte zu Astutli. Und wurden gefragt, warum jetzt? Und die Antwort war eben auch so, ja, warum jetzt? Warum nicht auch schon gestern oder warum nicht morgen? Und so auch dieses mehr, also wir sind dann nicht mehr eingegangen auf diese Frage, weil auch so wir dem nicht mehr Futter geben wollten. Also dass diese Parteien das so gut hinkriegen, immer wieder eben in dieses Fadenkreuz zu kommen und somit immer diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja genau das Ding. Also wenn man etwas ständig sieht und ständig irgendwie da ist, dann ist es natürlich, ja, hat es irgendwie plötzlich eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Und das finde ich sehr schade, dass das eine Partei schafft, die für mein Empfinden da einfach ja nicht angemessen umgeht mit Themen, die eigentlich wirklich wichtig sind.
Das war aber sehr diplomatisch ausgedrückt, nicht angemessen ausgedrückt.
Ja, also
sehr diplomatisch.
Respekt. Ich weiß nicht, wie weit muss ich mich zurückhalten. Nein, ich finde es furchtbar. Das ist wirklich schade.
Ja,
genau, also man kann, ja, das ist natürlich auch, genau, das ist wieder genau das Ding, also jetzt ist es bei uns auch so, jetzt reden wir ja auch darüber und, aber klar, gut, wir haben diesen Song gemacht und da kommen die Gesichter vor, also das ist auf jeden Fall ein ganz klares Statement von, Alter, Bernd Höcke, du bist mal sowas von 100% Astutuli und, ja.
Ist das nicht auch ein bisschen deprimierend? Also ihr macht solche Songs und echt Respekt auch so mit diesem Hintergrund, aber ihr wisst im Endeffekt, ihr erreicht nur die Leute, die kopfnickend da stehen und sagen, ja, haben sie recht. Mhm. Also man bewegt sich, man sagt immer, bei Facebook ist die Filterblase, aber das ist ja kulturell wahrscheinlich auch nicht anders. Wer geht in eure Konzerte? Also weißt du besser als ich, aber das werden in der Regel keine strammen AfD-Wähler sein, die sich euren Song anhören und sagen, oh, da muss ich mal drüber nachdenken. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ich hoffe das sehr, dass es so ist.
Ja, gut. wenn ihr welche bekehren könntet, wäre das ja eine Mission. Das ist ja,
genau. Einerseits hofft man, dass es so ist, aber andererseits, wenn man so einen Song macht, und was der Vogel damit sagen will, wahrscheinlich auch, wäre es ja eigentlich auch cool, wenn einer, der sagt, hey, ich wähle AfD, weil ich das alles nicht so toll finde, und der hört den Song und sagt dann, naja, eigentlich haben sie recht. Und dass du den dann bekehrst, das wäre ja eigentlich auch
das
cool.
Das wäre unglaublich. Ja, das, also das, was 1-6 natürlich da irgendwie, ja, was die eine andere Möglichkeit gibt, ist zumindest die, dass, so wie wir auch vorhin drüber gesprochen hatten, dass 1-6 nicht nur eben klassisch im Hip-Hop-Club oder in der normalen Konzerthalle Konzerte spielt, sondern eben auch im klassischen Konzerthaus. Also man kommt trotzdem nochmal an eine andere Zielgruppe ran. Und auch so, worüber wir gesprochen haben. Also 1-6 ist jetzt nicht unbedingt der harte Straßenrap, sondern eher die softere Variante. Und ich glaube, allein deswegen ist es zumindest schon mal, also man kommt eher nochmal an andere Zuhörer ran. Vielleicht ist das so ein bisschen das, was einen so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass man auch dann, sagen wir es mal so, wie es ist, also auch der bürgerlichen Gesellschaft, so der klassischen Mittelschicht, auch dann diese Dinge einfach nahebringen kann. Klar, so wie du sagst, so, das sind wahrscheinlich auch weniger die dann letztendlich bei der AfD das Kreuz machen. Aber es ist trotzdem nochmal so ein, hey, cool, also wir reichen da schon auch nochmal eine andere Kategorie, als jetzt zum Beispiel ein Echo Fresh, ja, wenn man es jetzt mal so sagen will, der natürlich ganz klar einfach in oder auch andere Rapper jetzt unserer Zeit die einfach ganz klar ihren Platz haben bei den jungen Leuten und denen die jungen Leute halt viel zuhören, ja.
Wobei es ja natürlich zur Zeit ich glaube, es ist wahrscheinlich inzwischen der erfolgreichste Rapper überhaupt. Er macht aber jetzt keine politische Musik, aber um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, der es geschafft hat, von der klassischen Nischen-Gangster-Rap-Ecke auf einmal sehr, sehr, sehr viele Leute anzusprechen. Das wäre ja zum Beispiel mal klassisch Sido, der ja schon aus einer richtigen Gangster-Rap-Ecke kommt, noch vor 15 Jahren oder so. Das ist ja auch schon alles Ewigkeiten her. Aber heute ist er einer, den kann sich sowohl der Schüler als auch die Hausfrau, sage ich jetzt mal, beim Bügeln anhören, wenn das Pop-Rap-Lied dann im Radio läuft. Und das ist ja schon möglich, mit Rap nicht nur diese Nische anzusprechen.
Genau, ja.
Von daher.
Sido, super Beispiel. Ist ein super Beispiel. Klar, weil er sagt das ja auch selber. Also er ist da mit dem, so wie als wäre er einfach mit dem Thema durch. Und, und das hat ihm schon, also das muss man auch sagen. Also auch die, auch da, auch wenn man jetzt klar davon Geschmack spricht, dass einem vielleicht jetzt die Straßenrap-Sache nicht so zusagt oder man da nicht so den Zugang findet, es hilft auf jeden Fall deutschsprachiger Rap-Musik auch. Ja, noch weiter seine Kreise zu ziehen oder noch tiefer in Zuhörerkreise zu kommen. Und dann das so hinzudrehen, wie Sido das gemacht hat, ist natürlich, eine Meisterleistung.
Ja, ich finde, daran sieht man halt einfach, dass sich halt auch ein Künstler entwickelt. Ich meine, wahrscheinlich hätte ein Sido mit 20, 25 nicht das rappen können, was er einfach heute rappt. Und also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe, wie gesagt, damals auch viel Rap gehört. Anders als du, jetzt nicht so viel die Beginner, sondern dann tatsächlich auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Agro Berlin oder Kool Savage oder sowas. Und das war einfach die Zeit damals, da war ich so ein bisschen in meiner Sturm- und Drang-Phase, sage ich mal. Da hat man halt auf alles geschissen. Man konnte entweder Punk hören oder man konnte Rap hören. Man fand alles scheiße. Man fand's einfach geil, wenn auch dann Schimpfwörter in einer Tour benutzt wurden und so weiter. Aber man wird ja quasi auch älter und ein Künstler wird ja auch älter und verändert sich und kommt ja auch selber in eine andere Lebensphase. Das wird ja wahrscheinlich bei euch auch so sein. Ne? Also wer weiß, was ihr in 10, 15, 20 Jahren für Musik macht. Ne? Das kann man ja wahrscheinlich noch gar nicht absehen.
Ja. Nee, das ist natürlich nicht klar. Ja.
Denk mal Richtung Volksmusik. Bei Bayern ist das nah.
Bei Bayern wird es anbieten. Ne?
Jetzt haben wir
ein paar Vorurteile raus.
Genau. Klischee.
Habe ich da gerade Klischee gehört? Ich weiß nicht. Die Verbindung war gerade so schlecht. Aber.
Okay. ihr habt ja, schon wieder fast eine Stunde. Die Zeit geht auch immer schnell vorbei, wenn wir Gäste haben, Herr Vogel.
Aber eine Gemeinsamkeit würde ich gerne noch ansprechen.
Genau, ja, unbedingt.
Ja.
Zwischen uns?
Ja, aber absolut.
Aber absolut. Na, ja, bitte.
Wir wurden beide, ich werde jetzt mal vulgär, entjungfert. Wir hatten beide unser erstes Mal. Kaiser und Vogel und 1:06.
Okay, es hat gar nicht wehgetan.
Es hat mit Andrea Kiewel zu tun.
Ah, ja, tatsächlich.
Okay. Ihr wart tatsächlich beim ZDF-Fernsehgarten?
Ach, da willst du hin.
Ihr werdet sein. Drücken wir es so aus.
Ja, wir werden gewesen sein. Ja, richtig. Ja. Nein, wir waren, ja genau, wir werden dort gewesen sein.
Ja.
Es wird auch sehr schön gewesen sein. Ja, okay, wir haben eine Gemeinsamkeit. Ihr wart auch beim ZDF Fernsehgarten?
Wir hatten vorletzte Woche unsere Premiere dort. Ja. Nein, nicht aufgetreten. Nein. Wir waren da.
Als Gäste.
Nur journalistisch, nur journalistisch tätig.
Also ja, journalistisch, weil wir haben uns auf das Interview vorbereitet. Wir wussten, das wird ein Bayer sein und deshalb waren wir beim Fernsehgarten Oktoberfest.
Beim Oktoberfest, das
ist ja genau.
Oh, okay, also ihr nehmt euren Job ernst, das sieht man auf jeden Fall.
Ja, zu ernst, das haben wir dann gemerkt.
Ja, aber dann habt ihr da also wirklich klar zu journalistischen Zwecken, aber mehr als Zuschauer den Fernsehgarten erlebt.
Genau,
Respekt. So exakt, Respekt. Ja. Und ihr habt durchgehalten bis zum Schluss?
Fast.
Ja, zum Schluss gab es Bier, deshalb haben wir durchgehalten.
Ja, deswegen hält man durch. Ja, klar.
Der Bierverkauf war, glaube ich, erst nach einer Stunde 15 geöffnet. Ja. Und so lange haben wir tatsächlich durchgehalten. Nee, aber ihr seid tatsächlich auch im Oktober im ZDF-Fernsehgarten, das ist richtig.
Ja, richtig, genau.
Wie, wie kommt es dazu? Ihr seid jetzt nicht so der ganz klassische Gast des ZDF-Fernsehgarten. Also zwischen, weiß ich nicht, zwischen Nicole und Melissa Naschenweng.
DJ Ötzi.
Und DJ Ötzi und Antonia aus Tirol. Dann 1 zu 6.
Ja, genau, 1 zu 6. Also man darf nicht vergessen, Vincent Weiss war da, als wir da waren. Ich finde, Vincent Weiss ist auf jeden Fall auch, geht in die deutsche Popmusikrichtung und würde ich jetzt auch nicht als Schlager bezeichnen.
Nee, stimmt. Also der Fan ist nicht nur Schlager, ja, aber ist, sagen wir so, 1 hoch 6 ist, auch wenn es poplastige und sogar, wie hießen die, die da waren, als wir da waren, hier auch aus den 90ern, Herr Vogel? Right Said Fred?
Right Said Fred.
Right Said Fred.
Nein.
Ja, genau. Ja, doch, natürlich.
Ihr habt
das war der Höhepunkt.
Ja, war
das eben haben sie hinter sich.
Okay, ihr hattet ja eine viel bessere Folge erwischt als wir.
Ja, das war wirklich episch. Da waren nur die Besten der Besten natürlich, wenn wir kommen. Aber man muss ja schon sagen, dass 1 hoch 6 ist nicht so, selbst wenn es mit Vincent Weisen so poplastige Künstler gibt, ihr seid ja trotzdem nicht der klassische ZDF-Fernsehgarten-Act. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du meinst, ich würde sagen, dass einfach unser lieber Amadeus Hiller da super Arbeit geleistet hat und uns da irgendwie reingebracht hat. Oder vielleicht haben sie uns auch angeschrieben, dachten sich, wir machen mal was ganz Verrücktes. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie es dazu kam. Ich kann nur sagen, dass es sehr cool war, dass man wirklich gemerkt hat, wie offen die waren. Und ich würde sagen, die haben uns genauso nett behandelt und empfangen wie alle anderen auch. Mhm. Und ich habe es als, also natürlich ist es fürs erste Mal Playback singen, das hat sehr weh getan. okay. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt, aber im Endeffekt weiß man ja, okay, es geht jetzt nicht darum, sondern es geht hier um das Format der Fernsehgarten, und ich muss schon sagen, also es ist auf jeden Fall ein liebevoll gestaltetes Fernsehformat, und ich glaube, dass ich so ein bisschen verstehen kann, warum sich das auch so einer großen Begeisterung erfreut. Es ist einfach seichte, super seichte und entspannte Unterhaltung. Und ich hätte mir schon gewünscht, natürlich mit einem der neuen Lieder dort zu spielen, von Seltsams Comedy. Okay. Mhm. Aber das war natürlich klar, also das wäre natürlich einen Schritt zu weit gegangen. Und im deutschen öffentlichen Rundfunk, da hält man sich dann doch eher noch, ja, schade eigentlich, weil das wäre schon eine gute Möglichkeit gewesen. Auf der anderen Seite kann man es auch verstehen und somit vielleicht doch den Schritt geschafft. Wir haben eine alte Nummer gespielt. Und naja, für uns in dem Sinn cool, weil vielleicht ja doch der ein oder andere dann nochmal recherchiert, was es so gibt von 1 hoch 6 und dann genau auf die neue EP stoßen kann, die Seltsamst Comedy. Also in dem Sinn ein sehr schöner Ausflug an die Nordsee, würde ich sagen.
Genau, Neuharlinger Siel war richtig, oder?
Neuharlinger Siel, ja. Das muss man erstmal aussprechen können.
Wie war denn das Wetter, wenn ich fragen darf?
Wir hatten super, super viel Glück. Also genau in dem Moment, wo wir abgereist sind, fast am Samstagnachmittag, ging der große Sturm los. Und das große Regnen hat begonnen. Wir konnten ohne Regenschirme 100% Performance abliefern.
Ich frage mal dich, weil das ist immer blöd für die ganze Band zu sprechen, für die ganze Gruppe zu sprechen. Hättest du eine Grenze? Also mal angenommen, Karm Nebel ruft an oder Florian Silbereisen und sagt, komm, macht mal hier euer Ding.
Also wenn du ihn kennst, Florian Silbereisen, dann gib ihm gerne meine Nummer. ich glaube, dass ich da
nein.
schon... Es gibt eine Grenze, mit Sicherheit gibt es eine Grenze. Also eigentlich dachte ich immer, dass meine Grenze genau die wäre, zum Beispiel Playback zu singen, also eben nicht zu singen. Man muss so das Ganze betrachten, was hängt damit zusammen. Also auch ich habe schon Schlager geschrieben und auch schon Schlager-Demos eingesungen. Ich würde sagen, ich schrecke da eigentlich vor nichts zurück, aber nicht, weil ich mir, weil ich mich da irgendwie hergebe oder da den Profit sehe, sondern eher das Erlebnis ist das beste Ergebnis. Und ich würde Florian Silbereisen die Hand geben und würde sagen, hey, Flori, ich bin übrigens dein Sohn, nein. aber ich würde mich darauf einlassen, ich würde da schauen, was passiert, und wenn, ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe jetzt an Florian Silbereisen nicht gedacht. Ich weiß, dass wir mal versucht haben, was für Hansi Hinterseher zu schreiben, und wir haben es einfach gemacht.
Ja, ja. Mein, Warum auch nicht?
Das ist Musik. Warum auch nicht? Also im Endeffekt ist es Musik. Also klar, ich könnte auch sagen, hey, ich setze mich in mein Studio und ich bin der allergrößte Metal-Fan, deswegen mache ich auch nur Metal, weil Metal gibt mir alles, was ich brauche. Dann ist das cool. Also ich komme da so absolut klar mit Leuten, die wirklich auch in ihrem Genre das finden, was sie glücklich macht. Ich hatte das aber bei mir schon immer, dass ich auch Zeiten hatte, wo ich mir gedacht habe, ob das gut ist, musikalisch so, ja, so gerne so viel zu hören und so eigentlich so facettenreich zu hören oder auch gerne einfach alles ausprobieren will. Aber ich glaube mittlerweile, dass es gut ist, weil man einfach von allem ein bisschen was mitbekommt. Und wenn das Bedürfnis da ist, Musik zu machen, ey, dann muss man einfach Musik machen. Dann ist es egal, was es ist.
Also, wenn wir mal im Schlagerbereich bleiben, und da muss ich mal eine Breche für den Schlager einfach mal schlagen. Es gibt ja so dieses Klischee, ja, Schlagerfans, das sind die alten Dorfdeppen oder die Grenzdebilen. Ich werde jetzt mal ein bisschen übertreibend. Und dann einfach mal klar werden, nee, es ist einfach nur Musik. Und entweder gefällt dir, oder sie gefällt einem nicht. Aber das sagt nichts über den Menschen aus.
Ja, danke.
Ja, also und von daher finde ich es, warum auch nicht, wenn Florian Silbereisen euch einlädt und die Leute einfach mal begeistern mit eurer Musik. Was Besseres kann einem doch nicht passieren, wenn ihr das machen wollt. Ne?
Genau, man muss sich, im Endeffekt ist es das, genau das, was du gesagt hast. Also wenn man in irgendeiner Form eine Grenze fühlt oder merkt so, oh nee, das beißt sich wirklich ein bisschen.
Rechtsrockfestival zum Beispiel.
Okay, ja, da erst recht hingehen und dann
sagen, ja, erst recht, Alter, Entschuldigung, ja.
Boah, nee, aber vielleicht besser nicht. Nee, das ist natürlich, da begibt man sich wahrscheinlich schon auch gefährliches Terrain. Aber ich würde, um da dran zu bleiben, nicht, nee, ich würde es alles mal probieren, auf jeden Fall. Und genau, eben auch so diese Sache. Also Musik ist Musik und man kann schon behaupten, ja klar, Schlager hat eine Einfachheit, aber auch irgendwie hat sie auch dann, es holt einen halt schnell ab.
Aber es ist nichts Verwerfliches dran.
Nein, es ist nichts Verwerfliches dran. Es ist dann eher schwierig, wenn man jetzt so in den, sag ich mal, in den Après-Ski-Hit reingeht oder in den Ballermann-Hit und man dort dann wieder auf sexistische Textzeilen stößt. So, da würde ich sagen, das wäre so meine Grenze. Ja. Also wenn wir wieder in die Richtung gehen, dass man sagt,
genau. Ja, ich möchte jetzt keine Liedtexte nennen.
Ich eben auch nicht.
Aber da bin ich aber bei dir. Da ist dann für mich auch so eine Grenze erreicht, wo ich sage, ey, das muss ja nicht sein, egal ob Alkohol oder nicht. Aber ansonsten, Schlager ist Musik und entweder gefällt es dir oder nicht.
Genau. Ja. Make Schlager great again.
Make Schlager great again, genau.
Wir sind dran.
Wir sind immer weiter dran, genau. Wir haben noch abschließend, bevor wir wirklich zum Ende kommen, ein kleines ganz kleines Spielchen, ganz, ganz unkompliziert. Hatten das beim letzten Mal mit dem Patrick nicht, hatten es bei unserem ersten Interview mit der Sarah Schiffer, haben natürlich ein bisschen die Fragen angepasst. Wir nennen dir einfach zwei Begriffe. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, was können wir als Beispiel machen? Cola oder Pepsi? Und du sagst einfach relativ spontan, ja, Cola oder Pepsi, wenn du es nicht sagen willst, weil du sagst, oh Gott, da kriege ich Ärger von irgendwem oder so, sagst du einfach weiter. Das ist nicht
Babylon.
Ganz, sagst du Babylon, genau. Babylon war ja, glaube ich, sogar, das muss ich noch ganz kurz sagen, in einem eurer Musikvideos war ja, glaube ich, auch eine Bar, eine Eckbar, wo Babylon oben stand, ne?
Steht, ne? Ja, ich weiß nicht, es ist ein altes Kino, glaube ich, hoffe ich. Altes Theater, ja, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, oh nein.
Ja, wir kommen so ein bisschen auf Babylon, weil ich weiß nicht, ob du die Amigos kennst.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich, okay, na klar. Sorry, dass ich frage.
Ich muss sie nur kurz unterbrechen. Im Rap-Bereich nennt man sie die Migos. Also die, das ist eine andere Formation, aber ja, ich kenne auch die Amigos.
Genau, und die haben ein Album rausgebracht. Das heißt Babylon. Und weil das so episch ist, ist der Vogel und ich immer so.
Einmal für den Gast.
Ja, okay, auf drei.
3, 2, 1. Babylon.
Das ist doch, da passiert doch was.
Ich höre keinen Applaus, das ist schade.
Gänsehaut, ich kann gerade nicht applaudieren.
So, wir fragen dich einfach ein paar Begriffe und du sagst relativ spontan einfach ja, A oder B, beziehungsweise den einen oder den anderen Begriff. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Schieß los, ich bin
ganz bereit. Einfach ein Bier oder Wein?
Wein.
Okay. Jetzt kommen wir, da hatten wir auch schon mal Echo Fresh oder Cool Savage?
Cool Savage.
Okay. East Coast oder West Coast?
Oh, das ist schon gemein. East Coast.
Jetzt bin ich auch mal dran.
Ja, bitte.
Mal ganz kurz. Erst FC Köln oder Fortuna Köln? Nee, mach was besser für die Bayern. Bayern oder 1860 München?
1860 München.
Sehr schön. Ja, richtige Antwort, es kann weitergehen.
Wacken oder Splash?
Ich war noch nie auf dem Wacken, deswegen würde ich sagen Wacken, ja.
Ja, interessant. Das war schon die, Sarah Schiffer hatten wir, glaube ich, gefragt, Wacken oder Musikantenstadel. Ne? Er hat auch Wacken gesagt, ne?
Ja, Bömer, also Wacken. Das soll mega gut sein. Und das soll, vor allem, das sagt man doch immer, also ganz ehrlich, Mettler sind die nettesten Leute.
Ja.
Das ist wirklich so. Ja, und ich kenne doch nur nette Mettler. Also wirklich.
Herr Vogel, wollen Sie?
Boah, das ist jetzt ein bisschen zu melancholisch, aber komm, machen wir. Träumer oder Realist?
Träumer.
Oh. Ja, aber das ist ja auch, man muss ja auch träumen. Ne? Sonst, besonders wenn man Musiker ist, muss man ja auch träumen.
Absolut. Da darf man kein Realist sein,
weil
sonst den Job kriegst du so der Kaiser.
Also wahrscheinlich darf man, wenn man Musiker ist, so 99, also jetzt ohne despektierlich zu sein, ihr seid ja zumindest erfolgreich, euch kennt man ja, ihr werdet ja eingeladen, aber ich denke mal, zu 99,9%, wenn man Musik macht, darf man nicht realistisch sein, weil sonst kann man es direkt bleiben lassen. Also ich meine, wenn man Lotto spielt, darf man auch nicht realistisch sein.
So, definitiv. Definitiv, man darf den Glauben halt nicht aufhören, weil Lotto spielen ist nochmal was anderes als bei der Musik. Also man darf bei der Musik nicht auf das hören, was das Umfeld einem sagt. Wenn man das Gefühl hat, man muss Musik machen, man will Musik machen, dann soll man die machen. Ich weiß nicht, wie alt eure Hörer sind, aber wenn ihr da draußen Musik macht und irgendjemand sagt, das solltest du vielleicht besser bleiben lassen, mach's erst recht. Das ist meine Message.
Das Wort
auf jeden Fall.
Freitag kommen wir raus. Urlaub in Italien, ist ja nicht weit von euch, oder in Schottland?
Ich war noch nie in Schottland, also Schottland.
Ah. Würde ich tatsächlich auch bevorzugen. Als auch so was Raues, Wildes und auch fast schon Romantisches irgendwie dadurch auch für mich.
Ja. Kaiser, was sagt das über Sie?
Golferparadies.
Ja, auch das.
Ein bisschen zu jung dafür. Die nächste Frage ist absolut meine Frage, weil ich beides nicht gucke. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay.
Was ist das andere gewesen? Ich habe es nicht gehört.
Star Wars.
Nee, Star Wars, dafür habe ich mich entschieden, aber das andere habe ich nicht verstanden.
Ah nee, Star Trek, Entschuldigung.
Das habe ich noch nie gehört.
Das war, glaube ich, ein Scherz, Herr Vogel.
Ist ja gut, Herr Kaiser.
Die Anschlussfrage stellen, die jetzt da hier nicht steht, aber die originale Trilogie, die Sequels oder die Prequels? Ha, jetzt wird es immer richtig...
Ich bleib bei der originalen. Es ging los mit Das Imperium schlägt zurück. Das ist richtig, nein, Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter und da sind nämlich meine Lieblinge mit drin. Wutini.
Die E-Books, oder was?
Ganz genau, richtig.
Das ist auch wahrscheinlich eine seltene Antwort, aber gut.
Können wir vielleicht jetzt über Bibi und Tina reden, weil da bin ich eher im BMT.
Ja, genau.
Nein, wird keiner, okay, gut.
Amadeus oder Sabrina?
Meine Tochter, genau. Definitiv Amadeus.
Und Sie, Vogel?
Beide. Die Antwort kennen Sie, Herr Kaiser.
Ja, ja. Wo ich war dran, genau. iPhone, also iOS oder Android?
Dazu äußere ich mich nicht.
Also
Windows. Aber eigentlich. Ich muss mal ganz kurz mein iPhone checken und dann, ja, okay, alles klar.
Okay. Feiern oder chillen?
Chillen. Ja, chillen.
Facebook oder Instagram?
Instagram.
Ja, wahrscheinlich auch die meisten. Haben es fast geschafft.
Ja, fast schon. Kino oder Sofa?
Kino.
Sehr schön.
Wenn dann mal auf dem Sofa, Netflix oder TV?
Netflix.
Ah, okay.
Tee oder Kaffee?
Ich würde mich immer für diesen sogenannten Kaffee-Latte entscheiden.
Ah, der sogenannte, genau.
Ja.
Und zu guter Letzt, Snooze oder direkt aufstehen?
Snooze.
Immer Snooze. Wie lange? Einmal Snooze, zweimal Snooze, fünfmal Snooze?
Lass mich kurz schauen. Aktuell sind es fünfmal.
Oh. Musiker.
Ja, irgendwie.
Vielleicht irgendwann um 13 Uhr klingelt der Wecker und dann um 16 Uhr stehen sie auf.
Naja. Ja, genau.
16 Uhr aufstehen und dann direkt, genau.
In die Kneipe.
Direkt in die Kneipe.
Ja, ihr kennt euch aus.
Das ja, ist ja, ja. Wir leben auch das Musikerleben, aber machen keine Musik. Ne? So ungefähr. Nee, sind wir schon fast am Ende. Michi, muss man sagen, war sehr schön, mal auch mit dir geredet zu haben. Mal mit einem Act, der überhaupt nicht aus dem Schlager kommt. Aber wie wurde es, glaube ich, in dem Vorspann von einem Auftritt, von einem Live-Auftritt von euch gesagt? Das war, was hat mich vorhin angeguckt? Mal kurz meinen YouTube-Verlauf gucken. Hier, 1/6 Live Hoffnung, Württembergische Philharmonie. Da wurde auch am Anfang gesagt, egal ob Klassik, ob Schlager, ob Rap, Musik verbindet und es muss die Menschen berühren. Und ich glaube, deswegen war das auch sehr cool, dass wir dich heute hier hatten. Wir haben aber so eine kleine Bitte an dich, wenn ihr mal irgendwann den Mega-Durchbruch macht und vielleicht mal, weiß ich nicht, in Las Vegas oder in New York spielt oder was auch immer, dann vielleicht
Herr, und eine Herr Vogel und Herr Kaiser stehen auf der Gästeliste.
Ja, das ist, wunderbar.
Ist gesettet. Hat mich auch auf jeden Fall sehr gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Es hat richtig viel Spaß gemacht und was so ein bisschen gegenüber anderen Interviews dann auch mal der Unterschied war, dass man ein bisschen über Politik geredet hat, auch wenn es jetzt nicht so ein großer Part war, fand ich schön und angenehm. Hat mir echt Spaß gemacht.
Oh. Ebenso.
Abschließend habe ich noch eine ganz kleine Frage. Wie viel ist eigentlich 1/6?
Babylon.
Das ist die richtige Antwort. Vielen Dank.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Michi, für das nette Gespräch. Wir bedanken uns auch bei den Zuhörern. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Gerne Feedback da lassen an redaktion@schlagerfieber.de. Gerne auch auf unserem Instagram-Kanal oder auf unserem Facebook-Kanal vorbeischauen. Auch gerne bei 1/6 Instagram, habe ich gesehen, habt ihr ja auch. Einfach 1/6 gucken und auch gerne da Feedback vorbeilassen oder einfach mal folgen. Wir bedanken uns und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.